Willkommen zum 34. Nerdy by Nerds Audio Podcast. Am Mikrofon ist der Joey mit der Unterstützung von Andy und vom Butch. In dieser Episode haben wir nach einem ausdehnten Watch I've Been Playing unter anderem zu South Park The Stick of Truth, einen kleinen Talk zu der vergangenen Oscar-Verleihung und dann noch einige News aus der Welt der Games. Drum bleibt dran. Hallo Andy, hallo Wutsch und natürlich nochmal hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
Hallo.
Hallo.
Schön, sind wir da mal wieder zu dritten. Jetzt für all die, die das erste Mal einschalten sollten, wir sind der Nerdy by Nerds Audio Podcast. Uns findet ihr auf www.nerdybynerds.ch. Wir sind quasi der Audio Podcast zum tätigen Blog. Schauen wir mal rein. Natürlich findet ihr uns auch auf Twitter und Facebook, weil dort verbreiten wir auch noch ein bisschen kleinere News, die nicht immer auf der Page landet. Gut, so viel mal zur Eigenwerbung. Starten möchten wir nämlich wie immer mit einem Watch I've Been Playing. Andy, was hast du so gespielt oder geschaut seit dem letzten Podcast?
Ich habe mich vor allem an Speedrunning gewidmet, aber zunächst mal das Allerwichtigste, was man bereits so gehört. Ich habe endlich ein besseres Mikrofon mir gekauft. So ein Standmikrofon, ein Yeti. Von dir übrigens empfohlen. Und der Qualitätsunterschied ist enorm. Ich hoffe doch, dass man dadurch Podcasts aufwerten kann. Ich benutze es auch für Streaming. Und das immer gerade wieder beim Speedrunnen. Ich habe es mir jetzt zum Ziel gesetzt, einen anständigen Rekord mir zu holen für die Mario Kart 64 Kategorie alle Cups ohne Skips. Also das heisst einfach, man tut alle vier Grand Prix, tut man einfach auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad machen und man tut jeweils bei den ersten drei nach dem letzten Rennen resetten und beim vierten ist dann halt vorbei. Und das heisst, keine Skips, weil es gibt so Glitches, die man benutzen kann, um Sachen zu skippen von den Strecken. Und die sind so schwer, dass die meisten dann einfach die No-Skips-Kategorie machen, so wie auch ich. Ich schließe es aber nicht aus, dass ich noch die andere wichtige Kategorie lerne, wenn ich zufrieden bin mit meinem persönlichen Rekord in der No-Skips-Kategorie. Ich habe jetzt mal irgendwie, was ist es, ein 42-12. Also man kann da auch unter 40 Minuten kommen, also da ist noch Raum vorhanden zur Verbesserung.
Also jetzt bist du vor allem an den Racers, du hast ja auch schon Diddy Kong Racing gespielt.
Ja, ich habe es auch ein bisschen casual gespielt diese Woche.
Also aber casual, dein erster Run ist ja schon ziemlich eindrücklich.
Ja, 100%. Also ein 32 als erster 100%, den ich je gemacht habe, ist schon nicht schlecht, finde ich, ja. Es gibt viele, die haben deutlich langsamere Zeiten in dieser Kategorie. Sonst, ich bin auch noch mal im Kino gewesen, nach langem wieder, habe einen Film geschaut. Das war das Grand Budapest Hotel. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist, aber ich bin mit Kollegen mitgegangen und die haben gemeint, der ist cool. Und dann bin ich mal mitgegangen. Und das ist sehr ein schwer zu beschreibender Film von Wes Anderson, der sehr bekannt ist für seine doch sehr eigenwilliger Film. Und er spielte so in einem fiktiven Land vor dem Zweiten Weltkrieg, wo wahrscheinlich Polen würde entsprechen in der Realität. Und das wiederum dort, spielt dann in, ich weiß nicht, drei verschiedenen Zeiten. Es ist noch recht kompliziert erzählt. Es ist irgendwie die Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte, die man dort erlebt. Und der Regisseur ist ein extremer Nerd. Zum Beispiel hat er jeweils, je nachdem, in welcher Zeit dass der Film gerade angesiedelt ist, ein passendes historische Seitenverhältnis benutzt, um zu filmen. Und er hat extrem Wert gelegt auf schon aufwendige Kulissen und so. Er mag keinen Computereffekt, er mag so Oldschool-Stop-Motion. Und er hat ein riesen Ensemble von grossen Namen dort, selbst in den kleinsten Rollen können vereinen. Und das ist so ein Film, wo man einfach mehrmals muss schauen muss, um alle Details zu erkennen. Das war eigentlich von meiner Seite. Das gebe ich weiter.
Ich für meinen Teil habe jetzt für diesen Podcast eine überraschend lange Liste für das Watch I've Been Playing. Ich bin selber verschrocken, als ich es in der Vorbereitung angeschaut habe. Vorweg, gerade schnell, ich habe das Fable Anniversary jetzt beendet. Da möchte ich nicht mehr zu viel dazu sagen. Wir haben ja da sehr viel im letzten Podcast schon abgehandelt. Da kann ich einfach verweisen. Ich habe ja dir gesagt, mir fehlen noch so die letzten 1-2 Stunden. Die habe ich jetzt noch gemacht, noch das Spiel beendet. Mein Fazit bleibt gleich. Wenn ihr es verpasst habt, müsst ihr es fast spielen. Und wenn ihr es dazumals gespielt habt, und super gefunden haben, dann könnt ihr es nochmal spielen. So. Dann habe ich mein lange Projekt Final Fantasy 9 beendet. Knapp 70 Stunden auf dem Zähler am Schluss. Also ein Riesenteil, das hat so eine Story, wenn es aufhört, da weiss man gar nicht, wie es angefangen hat. Aber ich weiss sicher, dass es ein absolut top RPG ist. Ist für mich eins von den besten, die ich bis jetzt wohl je gespielt habe. Gerade Final Fantasy finde ich super, weil es so viele Anspielungen hat auf alte Teile und das Setting gefällt mir. Es ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, comicartiger, fröhlicher. Plus, es ist im Mittelalter angesetzt, was ja gerade bei neueren Final Fantasies dann nicht mehr der Fall ist. Die haben ja dann häufiger ein Setting, das mehr sich an der Zukunft orientiert. Gut, dann habe ich noch ganz schnell zwischen denen Super Mario Bros. Gespielt und auch gerade beendet, so lange geht das ja nicht. Da hat es von Nintendo so eine kleine Aktion gegeben, wie man es sich dann gratis hätte können abladen für den 3DS. Ich habe einfach gemerkt, ich habe das gar nie durchgespielt, das ist ja der Klassiker schlechthin. Den habe ich da noch schnell gemacht. Dann, es hört noch nicht auf, habe ich in der Skiferien zu Abend immer noch ein bisschen GTA 5 gespielt mit Kollegen. Das muss ich auch noch fertig spielen. Das habe ich nicht beendet, wobei dort fehlt eigentlich nicht mehr viel. Zudem muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Da kann man auch verweisen auf einen vergangenen Podcast, wo wir über GTA geredet haben. Dann ist rausgekommen, gerade anschliessend an Final Fantasy IX, sehr passend das Remake vom 10 und 10.2. Wobei rausgekommen ist da ein bisschen falsch. Wir haben es gerade vorher noch davon gehabt, in der Vorbesprechung. Es kommt jetzt am Tag der Aufnahme erst morgen raus. Ich habe es glücklicherweise aber schon 2 Tage früher bekommen und habe es schnell eingelegt. Ich möchte zudem noch nicht viel sagen, da werden wir dann in einem späteren Podcast besprechen, wenn wir das ausführlicher gespielt haben. Ich denke, Butch, du hast es dir ja auch vorbestellt, also wirst du es sicher auch noch spielen. Du bist ja recht ein Fan vom 10, oder? Ich glaube, das ist ja etwa dein Favorit, was Final Fantasy anbelangt, oder?
Also eben, ich sage so, es hat stark damit zu tun, dass ich dort so ein bisschen den Nostalgie-Bonus dort mitspielt. Ich habe quasi mit dem Final Fantasy X die Final Fantasy-Reihe überhaupt entdeckt. Nach dem 10 hat mich nie wieder eins so wirklich gepackt. Also ich habe dann die alten toll gefunden, quasi Retro-Perspektive zu spielen.
Ja, auf jeden Fall. Final Fantasy X und X2 Remastered werden wir vermutlich im nächsten oder vielleicht auch übernächsten Podcast dann noch ausführlicher besprechen. Denn was ich auch noch gespielt habe, ist Titanfall, so quasi der Hoffnungsträger im Moment in der Shooterlandschaft. Habe ich aber auch nur sehr, sehr kurz angespielt. Darum möchte ich auch zu dem jetzt noch nicht zu viel sagen und mir das Thema noch aufsparen für einen kommenden Podcast.
Du hast es auch für den PC gekauft, oder?
Ja, gekauft habe ich es mir für den PC natürlich, weil ich keine Xbox One habe und auf dem PC sieht es halt einfach am besten aus. Für die Xbox 360 kommt es erst noch raus. Es ist jetzt wieder verschoben worden. Die Leute müssen sich noch ein bisschen gedulden. Ist für mich ein bisschen überraschend gewesen, dass Titanfall das exklusiv Zugpferd für die Xbox One kein Full HD anbringt auf ihrer Lead-Konsole quasi.
Weil die einfach, ja, das wissen wir mittlerweile, dass die da zu schwach ist.
Ja, also ich wollte mit dem kein War starten oder so. Ein Grund dafür ist, es hat einfach zu wenig RAM, die Konsole. Ich finde es einfach eher ein Statement. Wenn das Zug fährt von Microsoft für ihre Xbox One, auf der Xbox One nicht in Full HD läuft, dann heisst das für mich einfach etwas als Spieler. Aber ja, zum Glück ist es rausgekommen für PC. Und wie gesagt, in einem kommenden Podcast dann mehr ausführlich dazu, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, das anzuspielen und mir richtige Meinung zu bilden. Über was ich eigentlich reden wollte, das kommt jetzt nämlich erst. South Park The Stick of Truth habe ich gespielt und auch gerade durchgespielt. Also wenn ihr aufmerksam gewesen seid, ich habe quasi in letzter Zeit 3 RPGs beendet. So viel mache ich normalerweise in einem ganzen Jahr. Es ist jetzt halt gerade ein bisschen zusammengefallen. Liegt vielleicht auch daran, dass South Park nicht ganz so lang geht, wie man es von so einem RPG sonst kennt. Aber zuerst zu etwas, wo fast mehr die Runde gemacht hat als Spiel an sich. Das sind nämlich die leicht absurden Zensurmassnahmen, die es da gegeben hat zu dem Spiel. Man kann es so sagen. Die einzige vollkommen unzensierte Version ist die US-Version. Das heisst, auch die in der Schweiz erhältlichen Versionen sind zensiert. Das ist bei uns hierzulande zum Glück noch eine Ausnahme, aber in dem Fall ist es so. Jetzt gibt es Unterschiede und jetzt wird es erst ein bisschen kompliziert. Grundsätzlich sind die englischen Versionen weniger zensiert als die deutschen innerhalb von Europa, aber alle europäischen Versionen sind zensiert. Und scheinbar ist die PC-Version auch nochmal ein bisschen weniger zensiert als die Konsolenversionen. Jetzt, wie sich die Schnitte aber zusammenmischen, also jetzt irgendeine deutsche PC-Version oder ob jetzt die englische PC-Version am wenigsten zensiert ist und wie das sich dann genau vermixt, weiss ich nicht. Was ich kann sagen, die deutsche Version, die Konsolenversion sind natürlich all die für Deutschland und Österreich nicht vertretbare Symbole wie Hakenkreuz und diese Sachen sind dort natürlich rausgeschnitten worden.
Aber du kannst aber nicht direkt beantworten, ob es quasi existiert, irgendwie eine Schweiz-Steam-Version oder so, wo sozusagen okay ist.
Nein, das kann ich in dem Sinn nicht bestätigen. Ich habe es natürlich auch nicht ausprobiert. Ich habe es so gemacht. Ich habe mir einfach die US-Version für PS3 geholt. Die ist region-free und habe das gespielt tipptopp problemlos. Nicht einmal so teuer gewesen, 75 Stutz bei WoG. Wir machen da keine Werbung, leider kommen wir von denen gar nicht über, aber eine Erwähnung ist es wert. Nur jetzt aktuell ist die Version leider nicht mehr bestellbar. Vielleicht bestellen sie wieder, das weiss ich natürlich nicht.
Es gibt ja Leute, die haben so den Grundsatz, wie zum Beispiel ich, dass zensierte Versionen grundsätzlich nicht ins Haus kommen.
Ja, ich bin eben auch ein bisschen so einer.
Ich hatte schon so Bilder gesehen, die eigentlich noch interessant sind, dass an den Stellen, wo sie geschnitten haben, hat South Park, also ich weiss nicht, ob es tatsächlich so ist oder ob das Bild irgendwie fanmade ist, haben sie einfach so ein Bild eingefügt, wo steht so: An dieser Stelle verpasst du eine irgendwie unglaublich wichtige, künstlerisch schöne so und so Szene.
Ja, dann, das gibt's effektiv. Das ist sogar von den South Park-Machern selber noch kreiert worden. Das sind so Screens, die eingefüllt werden an den Stellen, wo etwas fehlt. Und vielleicht auch noch kurz schnell sagen, was jetzt da passiert wäre. Und dann kann man das so skippen. Von dem her Schnitt haben sie einigermaßen humorvoll gelöst, aber es ist halt nach wie vor ein Schnitt. Vielleicht, was dort noch absurd ist, ist natürlich, dass South Park jetzt gerade in Deutschland als Serie auch bekannt ist natürlich und dort dürfen Hakenkreuz und so weiter gezeigt werden, weil es eine Serie ist. Serie, das ist so etwas wie Film und Film, das ist Kunst.
Und Games, das ist einfach, Games ist einfach dreckige Unterhaltung, die nichts wert ist und deswegen nicht darf speziell profitieren von dem, wo Kunst davon profitieren.
Genau. Und dann, logischerweise, in der Serie sind all die Hakenkreuze drin und im Game zur Serie nicht, weil das Game aber ein Game ist und keine Serie. Dazu, gerade zu dieser Problematik mit Kunst und Zensur und so weiter, haben wir schon einen Podcast aufgenommen. Ich kann euch sonst verweisen, das ist Podcast Episode 30. wenn euch die Relevanz und das Thema interessiert, ob Games denn Kunst sind, hört euch doch den Podcast mal an. Denn wie schon vorher gesagt, auch die englischen Versionen sind zensiert, aber halt ein bisschen weniger. Also dort sollten zum Beispiel Hakenkreuze drin sein in den britischen Versionen. Aber andere Sachen dafür nicht, nämlich so ein Abtreibungsminispiel, wenn es mir recht ist. Plus so eine Analsonde-Szene, wo irgendwie der Randy so penetriert wird von so einer Alien-Analsonde. Und wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann fragt man sich so an Fragen, wieso haben sie das zensiert, wenn man später, ich spoil jetzt nicht, noch viel bizarrere Sachen spielt. Aber wieso haben sie denn ausgerechnet genau das zensiert? Das
weil sie nur bis zu einem bestimmten Teil spielen.
Wahrscheinlich ja. Haben sie das in den Trailer reingenommen oder so. Das
ich weiß es wirklich nicht.
Es kommt ja nicht darauf an, welche Version was quasi entfernt hat. Also es gibt Versionen, die haben etwas entfernt, egal was es ist, und die werden nicht gekauft.
So ja, also probiert an eine US-Version anzukommen. Da wichtig, PlayStation 3, weil 360-Version ist region-locked. PS3-Version nicht. Also kauft euch die irgendwie. Vielleicht schaut nochmal bei WOG vorbei, ob sie dort wieder Exemplar haben oder schreiben denen ein Mail, wie auch immer. Jetzt möchte ich eigentlich aufs Spiel selber eingehen. Vielleicht lasst mich gerade kurz mit der Story anfangen. Es ist so, ihr startet als ein Bub, der neu nach South Park gezogen ist. Und dann geht es einfach darum, ja, findet ein paar Kollegen, geht raus spielen und dann merkt ihr sofort, all die South Park Kids, wie man sie aus der Serie kennt, die spielen jetzt gerade ein Rollenspiel in so einem eigenen kreierten Fantasy-Universum. Also es ist quasi so LARP-mässig, wie sie das dort spielen. Und ihr kommt dort rein und spielt mit. Und das fängt eigentlich relativ witzig an. Es dreht sich da um ihren Stab der Wahrheit oder eben Stick of Truth. Und plötzlich merkt ihr dann aber, dass da nebst diesen Spielereien und ausdenkten Szenarien wirklich noch etwas passiert im Hintergrund hier in South Park. Und dass das Kind eigentlich noch wirklich ein bisschen Fähigkeiten hat, so sagt man es zumindest nachher. Und dann nimmt die Story dann halt so ein bisschen seinen Lauf. Da die LARP-Story und da die richtige Story, die hier in South Park passiert, fängt sich dann langsam mal überschneiden und so. Und ja, am Schluss geht es einfach darum, ein bisschen South Park zu retten, blöd gesagt. So viel mal zur Story, die ist eigentlich ein bisschen sekundär. Weil das absolut Wichtigste mit dem Game ist natürlich klar der Humor. Ich muss sagen, das Game ist einfach für Fans. Ihr seht dort so viele Charakter, die ihr aus der Serie kennt. Ihr seht Anspielungen auf die Serie. Der Humor ist genau gleich, ist natürlich auch von den gleichen Macher. Also dort liegt nämlich absolut das Plus von dem Spiel. Weil, wenn man zum Beispiel noch einen Blick aufs Gameplay wirft, dort macht es nicht so viel Neues, wenn ich ehrlich darf sein. Es ist ein Rollenspiel, das heisst, ihr habt euren Charakter und noch einen Begleiter dazu, der ist wechselbar. Ihr levelt auf, ihr habt Fähigkeiten, ihr habt Klassen, die ihr am Anfang könnt wählen könnt. Eine davon sehr lustig, der Jude, der hat es natürlich auch nicht in die deutsche Version geschafft. Finde ich echt komisch, dass das Wort Jude eigentlich schon zensiert werden muss. Das hat mich noch überrascht, wie auch immer. Ihr habt den Jude, den Zauberer, den Dieb und den Ritter. Das sind die Klassen, die ihr könnt wählen könnt. Die haben natürlich eigene Fähigkeiten. Vielleicht schnell dazu zum Kampfsystem. Es ist rundenbasiert. Und zwar nicht irgendwie, jeder Spieler hat irgendeine Geschwindigkeit und dann geht es hin und her, sondern es ist die eine Partei und nachher die andere. Kämpfen könnt ihr mit Nah- oder Fernkampfwaffen, das spielt noch ein bisschen eine Rolle. Ihr habt aber immer zwei, also immer von beidem eine. Dann habt ihr Fähigkeiten, dann habt ihr Zauber, das sind eigentlich für das Spezielle. Und dann habt ihr noch teilweise so Beschwörungen und Items. So funktioniert es. Also rein was Gameplay oder das Kampfsystem angeht, macht da South Park nichts Neues, obwohl es das behauptet, mit ihrem super bezeichneten Kampfsystem. Es nennt sich nämlich Fucking Asshole Targeting System, kurz FATS. Die Optik von dem ganzen Spiel sollte man noch erwähnen. Für die, die keinen Trailer gesehen haben, das sieht eigentlich genau aus wie eine South Park Episode. Das heisst, wenn man jetzt die Grafik ganz nüchtern objektiv beurteilt, ist sie eigentlich grottig schlecht. Aber hankerum, sie sieht einfach genau so aus, wie es muss sein. nämlich wie South Park. Von dem her, auf den zweiten Blick ist die Grafik eigentlich perfekt, weil sie macht genau das, was sie muss. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viel Gutes über das Spiel gesagt, eben primär natürlich der Humor. Dann habe ich aber auch noch zwei, drei Negativpunkte, die man muss erwähnen, und zwar bricht die Framerate manchmal ein. Das habe ich extrem komisch gefunden, gerade weil das Spiel ja grafisch nicht wirklich anspruchsvoll ist. Dann habe ich auch mal so einen, bin ich mal bei so einem Minigame gsi und dann habe ich es ist einfach nicht weitergegangen. Ich habe einfach quasi nichts drücken oder es hat nichts bewirkt. Dann habe ich auch das alte Savegame müssen laden und so. Technische Unschönheiten sind noch vorhanden. Plus, was auch noch viele Leute ankreidet, ist, dass das Spiel relativ kurz ist. Gerade für ein RPG ist es kurz. Habe ich persönlich nicht schlimm gefunden. Das Spiel ist genauso lang, wie es muss sein, um die Story überbringen. Und ich denke, alles darüber wäre gestreckt. Darum würde ich das nicht unbedingt als Negativpunkt nennen. Aber einfach, dass ihr es wisst, gerade für ein RPG, es ist wirklich nicht lang. Ich rede hier von an die 10 Stunden. Und zwar inklusive Sidequests. Die habe ich nämlich auch gemacht. Denn der Level Cap ist leider relativ tief. Ich habe den so schnell erreicht und nachher ist dann das Game mega easy geworden, weil einfach der letzte Drittel vom Spiel habe ich einfach auf Max Level durchgespielt. Und das ist so schon einfach, gerade wenn man sich ein bisschen mit den Fertigkeiten und den Perks, die man noch wählen kann, wenn man genug Facebook-Friends hat und so, dann wird es recht easy und gerade wenn man dann noch am Level Cap ist, wird es nochmal einfacher. Also Gameplay-mäßig ist es nicht so eine Challenge. Ja, so viel dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Sind ihr South Park Fans? Kauft es euch. Also natürlich die US-Version. Könnt ihr mit South Park nichts anfangen. Findet aber RPGs für sich super. Überlegt es euch doch noch zweimal, weil es ist halt wirklich für Fans gemacht. Auf der anderen Seite dann auch, findet ihr RPGs scheiße, sind aber South Park Fans, dann dürft ihr es auch kaufen. Gut, dann Butch. Nach meinem sehr, 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 sehr langen Watch I've Been Playing Teil, was hast du noch so gezockt in letzter Zeit oder geschaut, wie auch immer?
Mein Teil wird wohl ehrlich kürzer werden. Ich habe nicht so viel gezockt. Ich habe mir das Titanfall gezogen, aber noch nicht gespielt, weil ich brauche noch eine Festplatte. Neu habe ich gerade müssen merken. Das Titanfall hat doch etwa 50 GB Speicher, was es beleidigt. Und ich habe schon seit langem, müsste mir mal eine Festplatte neu in den PC rein tun. Obwohl eben, so stellt sich dann bei mir die Frage, ob ich eh nicht bald einen ganz neuen PC bauen will. Weil der ist langsam an einem Flugzeugtriebwerk gleich von der Lautstärke. Und ich habe auch nicht so Lust, jetzt noch so viel Zeit zu investieren, jetzt den noch irgendwie ein bisschen wieder benutzbar zu machen. Im normalen Mass. Nebst dem habe ich selber nicht gross viel gespielt, aber ich war letzte Woche ein bisschen beschäftigt gewesen, der Freundin eine Filmarbeit zu schneiden. Sie hat währenddessen Ocarina of Time durchgespielt.
Und oder du schon hast fast. Für sie die Arbeit gemacht.
Ja, nein, es ist noch spannend gewesen. Ich habe ein paar After Effects Arbeiten reingebracht, wo ich einfach mal Lust hatte. Nebst dem so einfach noch so ein bisschen etwas sonst, was mich jetzt in letzter Zeit noch ein bisschen fasziniert, oder wo ich wieder ein bisschen reingekommen bin. Du, Andy, hast mir mal vom Jahr, oder, nein, ich glaube, vor einem Jahr an Weihnachten gewesen, hast du mir Walter Mörs Das Labyrinth der träumenden Bücher geschenkt. So eine illustrierte Ausgabe, recht schön. Ich habe es noch nicht gelesen.
Ist ja total in die Zamonien-Bücher reingekommen.
Ja, ich habe gedacht, wo ich das gesehen habe, ich habe statt das Buch zu lesen, habe ich mal angefangen, die Bücher, die dem vorher gelegen sind, zu hören. Ich habe sie jetzt als Hörbücher gelesen. Es sind allesamt wirklich sehr empfehlenswerte Bücher von Walter Moore. Auch in der Hörbuchfassung. Obwohl ich, wenn ich eben jetzt deinen illustrierten Band «Das Labyrinth der träumenden Bücher» anschaue, das ist halt schon außergewöhnlich, wie das also eben illustriert ist und ganz verrückt mit so eigentlich so auch so Layout-Element spielt und Fußnoten reinbringt in ein Buch, das eigentlich ja ein Roman ist.
Ja, es schafft es irgendwie wie Special Effects zu machen, einfach mit dem Buch.
Genau,
also ja. Es quasi, ja, ich weiß nicht, ob man mal muss ein Buch umdrehen oder so Sachen.
Vielleicht, um das mal so ein bisschen den Versuch zu starten, den Walter Mörs so ein bisschen zu beschreiben als Autor. An sich sind es eher so ein bisschen so fantasievolle, auch ein bisschen kindliche, sehr wilde Geschichten mit auch völlig verrückten Wendungen etc. Aber es kann da eine erwachsene Person Freude daran haben, weil es eben sehr viele so Seitensprünge macht in Gebiete, die dann doch schon sehr anspruchsvoll sind. Es kommt also Themen von der Quantenphysik vor. Also nicht im anspruchsvollen Sinn, aber einfach es quasi es ist ein bisschen eine fantasievolle Geschichte, die dann plötzlich wieder solche Themen anspricht. So mal Zwischendienst neben einem Videospiel- oder Filmvorschlag, literarischer Vorschlag. Nein, eben nebst dem habe ich eigentlich nicht so viel angeschaut die Zeit.
Dann werden wir jetzt von diesen Sachen, die wir gesehen, gespielt und gelesen haben, eine Brücke schlagen, mehr ins Allgemeine. Es sind nämlich ein ganzer Haufen Sachen passiert in der digitalen Welt seit dem letzten Podcast. Den Anfang möchte ich machen mit etwas aus der Welt der Film. Da ist nämlich so ein unwichtiges Event vonstatten gegangen, wie die Academy Awards oder vielleicht besser bekannt die Oscars. Da hat es wie immer ein paar glückliche Gewinner gegeben und wie immer hat der Leonardo keinen Oscar bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Gönnerliste angeschaut. Ich habe ein paar Namen gekannt, aber von diesen Filmen habe ich keinen einzigen gesehen. Jetzt an dieser Stelle hoffe ich einmal auf uns Experten, den Butch, dass du vielleicht hier zum einen oder anderen Film kurz etwas Wissenswertes kannst sagen. Wir wollen nicht alle Gewinner aufzählen, das wäre ein bisschen lame. Wir könnten vielleicht im Beitrag auf der Seite und in den Comments einen Link schnell posten, wo ihr die seht, wenn es euch interessiert.
Ich bin selber eben, habe jetzt auch nicht alles gesehen dieses Jahr, aber doch eine Handvoll. Also mit 12 Years a Slave hat auch einige Preise bekommen, unter anderem beste Film. Der ist ja vom Steve McQueen, meiner Meinung nach auch einer von den Regisseuren, der jetzt in Hollywood sich betätigt, wo auch wirklich den Ruhm verdient. Es ist jetzt sein dritter Film. Er hat angefangen mit Hunger, über so IRA inhaftierte in einem britischen Gefängnis, wo dann so eben Hungerstreik gemacht haben. Und das sind alles sehr visuell eindrückliche Filme. Mit 12 Years a Slave ist er jetzt, hat er quasi nochmal einen nachgeliefert, der jetzt aber doch schon ein grösseres Budget hat, quasi auch so eine Zeitreise macht. Und ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass er der Regisseur ist, bis ich dann quasi Credits gesehen habe. Und ich bin dann doch noch überrascht gewesen, weil ich habe jetzt seine Handschrift jetzt nicht so ganz drin gesehen, aber man muss schon sagen, der Steve McQueen, der Regisseur, ist ursprünglich ein Künstler gewesen, hat also Videoinstallationen gemacht und ist dann plötzlich ins Filmbusiness gekommen. Und daher sind seine Bilder auch teils eben wirklich so künstlerisch bewusst inszeniert. Und 12 Years a Slave, jetzt doch ein grosser Hollywood-Film, hat auch noch so gewisse spezielle Sequenzen, wo man dann merkt, das ist ja eigentlich etwas ein bisschen außergewöhnliches in Hollywood.
Also du meinst, man könnte den Film empfehlen?
Ja, ich würde ihn eigentlich schon empfehlen. Es ist noch schwierig zu sagen, aber so ein ernstes Thema. Es ist nicht kitschig, also es tut nicht so melodramatisieren. Es ist wirklich auch irgendwo noch ein bisschen auf dem Boden geblieben und versucht da nicht quasi einfach so ein Slide am anderen zu zeigen, sondern es geht dann auch ein bisschen um den Alltag, um das Leben als Sklave. Und es gibt dann auch ein paar Szenen, wo man wirklich so die Gewalt dahinter sieht, die dann auch einfahren, weil sie nicht so versuchen, einfach wirklich nur so die brutalsten Bilder aneinander zu reihen und die dann doch stärker rausstechen. Ja, also sonst gibt es ja dann andere Filme. Beste Hauptdarsteller Matthew McConaughey, ich weiß jetzt auch nicht, wie man den sollte ganz richtig aussprechen, Dallas Buyers Club, habe ich selber noch nicht gesehen, habe ich aber auch schon gut gehört. Geht um einen, der AIDS krank wird und da gibt es da eine neue Behandlungsmethode, wo aber das Medikament illegal ist in den USA. Er geht auf Mexiko, kauft dort Medikament und fährt in eine Art Club an, wo er so Medikament eigentlich verkauft oder verdealt, oder? Und das ist dann eigentlich im Prinzip schon Drogenhandel, aber in seinem Fall ja eigentlich eher im guten Sinn. Der Schauspieler ist auf alle Fälle schon mal ein interessanter Kandidat, wenn man eine neue Serie anschauen will. Er ist nämlich auch Darsteller in der Serie A True Detective, wo jetzt angefangen hat, das Jahr, ist von HBO quasi der neue grosse Hit von HBO. Also da kann man erwarten, dass die eine sehr gute Serie wird am Serienhimmel. Und jetzt ist er Oscar-Träger für den besten Hauptdarsteller. Also sind da hochkarätige Schauspieler auch schon im Serienbusiness.
Natürlich gerade wunderschöne Werbung. Vielleicht an dieser Stelle, dass ich doch auch noch ein bisschen etwas beitragen kann. Man redet ja immer an Oscars und nominiert und jetzt hat es den gewonnen und den nicht. Aber eigentlich weiss man gar nicht, wie das dort wirklich funktioniert. Ich habe mich da kurz eingelesen und ich möchte das jetzt vielleicht für alle Hörer, Hörerinnen dort aus schnell erklären. Es ist so, die Academy Awards heissen nicht einfach so Academy Awards. Es ist tatsächlich eine Academy dahinter, nämlich die Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Das ist eine geschlossene Gruppe, wenn man so will. Die dünnt am Anfang immer ganz Haufen so Schauspieler und Filme und so nominieren und nachher die meist Gewählten kommen dann in einen engeren Topf. Das sind dann die Nominierten, die wir amis kennen. Und innerhalb von denen werden dann schlussendlich die Oscars dann verteilt. Jetzt ist es natürlich noch wichtig, ja, okay, wer hockt in dieser Academy drin? Wie schon gesagt, das ist geschlossen. Man kommt nur rein mit einer Einladung. Die Einladungen kommen die Leute über, die nach Sicht von den Leuten, die schon drin sind, halt würdig sind, so eine Einladung zu bekommen. Also sie müssen irgendwie auf eine Art Wichtiges für den Film beitragen haben. Das klassischste Beispiel ist natürlich, wenn man einen Oscar gönnt, dann gilt das eigentlich quasi gleichzeitig als Einladung zum Beitritt zu dieser Academy. Also könnt ihr euch ja bedenken, dass natürlich die Oscar-Gewinner nachher dort dabei sind. Grundsätzlich sind Mitglieder möglichst geheim, aber es sind jetzt, glaube ich, schon mehrere Tausend. Vor allem so ein bisschen Fokus Amerika. Die ganzen Filme sind ja Fokus Amerika, weil halt so die Beitrittskriterien gerade für amerikanische Filme ein bisschen günstiger sind als für andere. Plus all die Nominierungskriterien und so weiter sind pro Kategorie wieder unterschiedlich. Dort wird es ein bisschen komplex. Aber dass ihr jetzt einfach mal so einen Überblick habt, wie das funktioniert bei diesen Oscars.
Eben auch noch gewonnen hat für das beste Originaldrehbuch der Film Her. Das ist ein sehr skurriler Film wieder. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal im Trailer gesehen. Es geht um einen Mann, der sich in ein Betriebssystem verliebt. Das ist sehr verrückt. Im Prinzip spielt das also ein paar Jahre in der Zukunft, wo dann ein Betriebssystem auf den Markt kommt, wo eine künstliche Intelligenz besitzt, wo sich auch an der Benutzerperson orientiert und ständig lernt. Und das Betriebssystem, also das kommt dann raus, nachdem es quasi schon ein paar Jahre einige so künstliche Intelligenzen gegeben hat, aber eben noch nie so eine gute. Und es geht dort um die eine Hauptfigur, das ist ein Mann, der auch erst vor längerer Zeit schon unterdessen sich von der letzten Freundin getrennt hat. Und dann schaltet er das Betriebssystem ein und irgendwie hat das Gefühl, aber das ist anders. Das wirkt quasi menschlich. Und dann am Anfang ist es noch ein bisschen komisch und sie redet ein bisschen so. Und dann irgendwie immer wird das immer quasi persönlicher und irgendwann verliebt er sich in sein Betriebssystem. Das ist dann aber eigentlich nicht der einzige, weil quasi viele von diesen Nutzer haben dann plötzlich so Beziehungen mit ihrem Betriebssystem und das ist schon fast normal.
Oh.
Aber es ist wirklich noch ein spezieller Film, auch irgendwo noch so ein bisschen ein Thema, das doch irgendwie uns könnte betreffen in anderer Form. Mit dem digitalen Zeitalter. Aber auf jeden Fall gut gemacht.
Okay.
Und so ein Geheimtipp vielleicht im weitesten Sinn. Ja, sonst habe ich eben auch nicht alles gesehen von diesen Filmen, die jetzt dieses Jahr nominiert sind. Gravity hat am meisten Einzel-Oscars abgeräumt. Aber vor allem halt auch für die technischen Kategorien mit seinen Special Effects etc. Den habe ich aber nicht gesehen. Vielleicht eben, wenn man doch nochmal wieder Lust hat, etwas technisch Aufwendiges zu schauen, ist Gravity der Film, der dieses Jahr gekommen ist.
Gut, dann entfernen wir uns doch jetzt mal von den Filmen und machen mehr den Schritt zu den Games. Und was könnte der Übergang besser gestalten als eine Verfilmung von einem Game? Und es ist nicht irgendeins, es ist The Last of Us. Ist kürzlich durchs Internet geistert die News, es wird tatsächlich verfilmt. Ja, so Spielverfilmungen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, die kommen nicht immer gut raus. Noch schlimmer ist ja meistens das Umgekehrte. Jetzt damals ist aber die Vorlage mit Last of Us, glaub, nicht schlecht. Wir haben es ja durchgespielt. Ich weiss zwar nicht genau, wie man das jetzt in einen Film umwandeln will, aber da schnell ein, zwei Hintergründe dazu. Die beauftragten Firmen, die sich jetzt um das Projekt kümmern sollten, sind Screen Gems und Ghost House Pictures. Screen Gems, das gehört eigentlich schon zu Sony, das heisst, das Ganze bleibt ein bisschen in-house, wenn man das so sagen kann, im weitesten Sinn. Die haben schon Sachen gemacht wie Carrie, sagt man gar nicht, oder Resident Evil Retribution. Dann Ghost House Pictures, die haben Evil Dead zum Beispiel gemacht oder 30 Days of Night. Also sind da in dem Düsteren auch gut angesiedelt. Also rein die Auswahl jetzt von diesen Studios ist wohl nicht so schlecht für so einen postapokalyptischen Film, wie es das wahrscheinlich wird. Was meint ihr?
Ich finde, The Last of Us ist ja eigentlich kein Horror-Game, sondern eigentlich auch so ein bisschen postapokalyptisch, und es geht dann vor allem auch um die so psychische, soziale Elemente, die dort eine wichtige Rolle spielen. Und ich hätte jetzt da mehr drauf gehofft, wenn dass sie sich dann auch, ja, das kommt vielleicht sogar. Also, dass sie sich da weniger in das Schocker-Business reinstürzen und mehr in das wirklich gute Drehbuch, an ein gutes Drehbuch machen, wo sie versuchen, ähnlich wie im Game, die Ausnahmesituation glaubhaft nachzubringen.
Viel mehr können wir und wollen wir da gar nicht dazu sagen. Es ist etwas, wo wir mal auf dem Radar behalten können. Machen wir doch weiter, aber bleiben gerade bei Sony. Dort ist nämlich etwas passiert, was nicht ganz ohne ist. Der CEO von Sony Computer Entertainment America, also jetzt einfach mal auf Amerika bezogen, hört auf, der Jack Tratton ist das. Jetzt denke ich, der Jack Tratton, hä, war noch nie gehört. Das ist der Herr, den ihr amis seht an der E3, wo ich immer für den besten Sprecher gehalten habe. Der ist jetzt leider nicht mehr rum. Es hätte nicht irgendwie müssen gehen oder so. Es hat ziemlich freiwillig getönt. Er hat ja, was man weiss, auch einen sehr guten Job gemacht. Da ist gar nichts irgendwie Schlechtes über ihn mal gefallen.
Ein bisschen irritierend tut das ja schon, dass irgendwie ausgerechnet die einzige Sparte, die bei Sony momentan gut läuft, also Gaming-Sparte, da geht der CEO.
Ja, vielleicht hätte er das wollen. Also so wie es tönt hat, sucht er jetzt einfach noch irgendwie etwas anderes. Jetzt sein Nachfolger wird ein Pendant aus Japan. Also quasi der, wo jetzt in Japan zuoberst hockt, der wechselt jetzt über auf Amerika. Ist aber irgendwie kein Japaner, zumindest am Namen an. Es ist der Sean Lay, so wenn man das richtig ausgesprochen hat. Ja, also ich denke, die könnte jetzt dort mal weitermachen wie gehabt. Gerade weil ja die Xbox One ich behaupte jetzt mal, nicht so der unglaubliche Durchbruch ist, jetzt zumindest aus meiner Perspektive, hat der nicht so die schlimmste Situation zum Übernehmen dort bei Sony?
Ja, vielleicht hat der Tretton auch quasi den eleganten Abgang mal gewählt. Nicht wie andere CEOs im Krisenjahr, sondern halt mal in einem guten Jahr.
Also so unter dem Motto, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.
Genau. Kann natürlich auch sein.
Ja. Was auch sehr schön ist, um noch weiter bei Sony zu bleiben, ist, dass sie an der GDC, die läuft übrigens jetzt aktuell noch bis am 21. März, ein Virtual Reality Brille vorgestellt haben. Also jetzt hat Sony doch auch noch das Bedürfnis, eine Virtual Reality Brille zu bringen. Wir kennen es schon jetzt ein bisschen von Oculus Rift, wo eigentlich vielversprechend ist und jetzt doch endlich Jahre nach der ursprünglichen Idee mal ein Markttriebsprodukt könnte sein. Jetzt steigt Sony da auch noch ein. Ich wollte jetzt nicht unterstellen, dass sie einfach Oculus Rift nachmachen und einfach gesehen haben, oh, das läuft, machen wir es auch. Wir wissen ja nicht, wie lange die Idee bei denen schon in der Schublade gelegen ist. Vielleicht sind sie ja quasi mit dem schon vor Oculus Rift mal vorgekommen und haben es dann einfach wieder ein bisschen versickern lassen. Also ich finde die Idee eigentlich noch cool, muss ich ehrlich sagen. Was meint ihr dazu? Konsolen mit Virtual Reality Brille?
Also zum Thema Oculus Rift hat mir bisher ja noch niemand wirklich können erklären, warum jetzt der Versuch, Virtual Reality zu verkaufen, so viel besser sollte sein als jeder Versuch vorher. Ja, ich sehe quasi einfach ein Weg, Games zu spielen, wo dir den grösstmöglichen Bildschirm gibt. Aber was das darüber hinaus wirklich kann, ja, ich habe mich nicht so überzeugt, weil ich stelle mir doch ein bisschen mehr vor unter Virtual Reality als das, was Oculus Rift und wahrscheinlich auch die Sony-Brille kann anbieten.
Ich möchte es mal tragen. Ich hätte an der Gamescom letztes Jahr können, aber die Schlange war viel zu lang gewesen. Also, was ich so gelesen habe, ist einfach, dass bei der Oculus Rift Brille ist das Head-Tracking noch einiges besser als bei anderen Modellen vorher, also bei anderen Approaches. Und es ist auch so ein bisschen das Zwischending, es ist nicht überteuert, es ist simpel gebaut und eben quasi so kosteneffektiv.
Im Moment ist ja Oculus Rift immer noch Beta, oder? Und es gibt erst Development, oder es gibt erst Developer-Kits, wo man bestellen kann. Also bis das Gerät mal marktreif ist, geht es noch ein Weile. Aber man sieht, doch irgendwie, die Zeit scheint jetzt irgendwie reif, der März scheint jetzt langsam ein bisschen reif, dass so etwas möglicherweise tatsächlich endlich könnte gekauft werden. Darum ist eigentlich weniger überraschend, dass jetzt da Sony noch mit ihrer eigenen Brille hinterher kommt. Wieso nicht? Wenn es funktioniert, kann ich mir das überlegen. Erschwinglich müsste es natürlich auch noch sein. Wir lassen uns überraschen. Mal schauen, was auch sonst noch ein bisschen rausdroppt hier bei dieser GDC.
Was sicher sehr toll wäre, wenn das quasi noch mit der PS4 oder PS5 oder wie auch immer, wenn das quasi bundelt wird mit der Konsole, ist auch so die Bindung schon ein bisschen grösser für Game-Hersteller, dass sie etwas in die Richtung extra machen. Weil bei der Oculus Rift, das ist einfach quasi eine spezielle Maus für den PC. Und das führt ja nicht unbedingt dazu, dass die Entwickler sich an dem orientieren. Aber ich habe schon gehört so von YouTuber, dass das wirklich ganz interessant ist, mit dem Teil Horror-Games zu spielen. Das würde ich auch mal testen.
Dort sehe ich auch den absoluten Markt bei Horrorgeschichten. Ich habe dort auch schon so Leute gesehen, die so eine Art Demo gespielt haben, wo man im Spiel auf einem Sofa hockt und einen Fernseher anschaut. Und dann passieren halt so gruselige Sachen um einen herum und so. Und das hat wirklich recht scary gewirkt. Und auch die Reaktionen von den Leuten, die das ausprobiert haben, sind auch in die gleiche Richtung gegangen. Also ich sehe dort eigentlich schon den Nutzen Nummer 1. Dann sind noch ein paar Sachen in der Welt der Games passiert oder eben nicht passiert. Ich denke, wir können das gerade ein bisschen zusammenfassen. Und zwar sind diverse Titel verschoben worden. aus diversen Gründen. Jetzt da könnte man natürlich noch die Verschwörungstheorie in den Raum stellen, ähnlich wie es der Butch schon in einem vergangenen Podcast angekündigt oder prophezeit hat. Es werden viele Verschiebungen kommen, weil halt einfach Konsolen noch zu wenig Zeit hatten, sich abzusetzen. Gell, Butch, etwa so war es.
Es sind zwei Dinge. Eben, einerseits, alle Entwickler warten darauf, dass genug Stückzahlen verkauft worden sind, damit ihr Release am lukrativsten ist von ihrem eigenen Spiel. Und der andere Grund, der auch schon diskutiert worden ist in der Szene, ist, dass eigentlich die grossen Publisher haben gar nicht so daran geglaubt, dass der Konsolen-Release so gut laufen wird und haben deshalb für das Jahr 2015 nicht vieles geplant oder in den Weg geleitet, weil sie gesagt haben, ja, wir machen jetzt mal den Release und schauen dann. Und dann liefern wir quasi nachliefern, wenn es sich gelohnt hat beim Release. Also es könnte dann doch noch eine Durststrecke folgen, auf die erste Durststrecke, wo jetzt alle Spiele noch hinterher gesetzt werden mit ihrem Release-Datum.
Ja, ist natürlich schade und eigentlich ein bisschen fies, oder? Sie sagen da, ja, Release-Titel, bla bla bla, und der Supertitel, und dann am Schluss kommt noch da, und dann denken die Leute, ah, mal, da kommen Games, also los, die Konsole wird gekauft, und nachher haben sie sie, und merken, oh, jetzt wird da verschoben, jenes verschoben, also für die Early Adopters hat es dann ein bisschen verarscht. Aber von was reden wir überhaupt? Wir wissen jetzt endlich, Watch Dogs kommt am 27. Mai. Das hätte ja eigentlich im November vom letzten Jahr müssen kommen. Die Begründung der Entwickler, die ist ja überraschend simpel. Es hat da irgendwie ein Problem gegeben beim Testen und bei der Planung. Aber sonst ist eigentlich das Spiel zwar schon ziemlich fertig. Den Drive Club, die hat es ein bisschen übler verwünscht, hat ja so einen Launch-Titel gegeben für die PlayStation 4. Das ist jetzt nochmal auf Null zurückgesetzt worden, was man da gehört. Also die wollen das nochmal völlig überarbeiten. Das heisst, das können wir jetzt mal abschreiben. Dann The Witcher 3, Februar 15. Also wird auch nochmal recht hinterher geschoben, so wie ich das sehe. Und dort ist der Grund, ja, das Spiel wäre eigentlich schon relativ fertig, aber sie wollen es einfach noch ein bisschen mehr polischen, dass die Qualität ein bisschen besser wird. Also, wir sehen teilweise wirklich schon fertig wird, aber einfach aus, ja, vielleicht ein bisschen gesuchten Gründen verschoben. Also, dass da doch gleich mal der Eindruck könnte entstehen, dass sie vielleicht noch ein bisschen warten, bis sich dann die Konsolen verkauft haben. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, muss sein, gerade wenn sie sagen, sie wollen es einfach noch ein bisschen mehr polischen. Ich warte lieber auf ein Spiel ein bisschen länger. Und dafür ist es dann wirklich super. Wir haben gesehen bei Battlefield 4, was doch passieren kann, wenn es umgekehrt läuft. Also darum sollten die gescheiter da noch ein bisschen länger dran arbeiten.
Aktuell ist es ja auch so, dass du bis in Mai musst warten, wenn du jetzt eine PS4 vorbestellst oder sogar noch länger, wenn du quasi weit hinten in der Vorbestellerliste bist.
Ja. Gut, dann Andy, in Sachen Speedrunning ist auch noch einiges drunter und drüber gegangen. Sehr kürzlich gerade, darum haben da noch ein paar Sachen nicht mehr Platz gehabt in der aktuellsten Speedrun News. Wir wollen das aber nicht irgendwie unter den Tisch wischen, sondern das euch jetzt auf dem Weg kommunizieren. Andy, was ist da alles passiert?
Also es sind mehrere Sachen. Zunächst einmal ist es eine total verrückte Woche gewesen, weil einige von den bekanntesten Speedrun-Games haben zum Teil irgendwie im Abstand von Stunden neue Rekorde bekommen in Kategorien, wo man es nicht mehr für möglich gehalten hat. Also irgendwie es hat Any% Ocarina of Time, das erste Mal in der Geschichte, ist es unter 19 Minuten durchgespielt worden, vom Cosmo auf seinem chinesischen IQ-Player, wo ja eine legitime Version ist, weil es ist Nintendos Weg, das Konsolenverbot in China zu umgehen. Also ich glaube, das ist mittlerweile aufgehoben worden von chinesischen Parteien. Also ich bin mir nicht genau informiert. Jedenfalls ist es die schnellste Version vom Game. Man hat irgendwie einen 13 Sekunden Vorteil und der Cosmo hat jetzt endlich einen genug guten Rand gekriegt, um den anderen Code zu schlagen. Ich habe mir angeschaut, er ist nicht gameplay-mässig so gut wie der 1900 Run auf Virtual Console, aber Es ist trotzdem natürlich ein Meilenstein. Und wie gesagt, in einem Stundenabstand hat er noch ein 1:28 geschafft bei Majora's Mask Anypercent, also 1 Stunde 28 Minuten. Das ist also eine von den Kategorien, die sich extrem verändert hat, seit man herausgefunden hat, dass man sich zu Eulenstatuen im Spiel kann teleportieren, wo man eigentlich noch gar nicht aktiviert hat. Ich gehe jetzt nicht zu fest auf die einzigen Kategorien ein. Dann haben wir Donkey Kong 64 Anypercent. Donkey Kong ist extrem populär. Also nicht so populär wie andere Spiele, aber so ziemlich, weil es einfach derart viele Glitches gibt. Vor allem was Kollision betrifft. Und da hat es einfach, hat man herausgefunden, zwei Glitches, die bekannt gewesen sind, auf eine unerwartete Weise zu kombinieren, wo quasi so ist, ja, wenn man einen Glitch schafft, der vorher als Task-Only gegolten hat, dann kann man das Spiel irgendwie 8 Minuten schneller durchspielen als der bisherige Rekord. Aber ja, wer ist quasi wahnsinnig genug, das zu versuchen? Und es hat sich herausgestellt, dass es jemanden gegeben hat, der genug wahnsinnig war. Der hat das geschafft und darum in 34 Minuten das Spiel durchgespielt. Es finden sich immer so Leute. Was er hat gesagt, einfach ja, zu der Frage, Task only oder nicht, ja, wenn es genug Zeit tut, rausholen, einen bestimmten Trick, dann wird sich jemand finden lassen, der ihn macht. Und es hat noch etwas gegeben, Super Mario 64 Anypercent oder eben 0 Sterne Run. Das ist so eine Kategorie, die seit Jahren keine Verbesserungen mehr gesehen hat, aber es trifft sich, dass exakt in dieser Woche sogar die geschlagen worden ist. Es hat bisher nur einen Mensch gegeben, der es unter 7 Minuten durchgespielt hat. Der Akira vor ein paar Jahren, weiss ich, der Xia gekommen, hat um noch eine weitere Sekunde schneller gemacht, ist 6 Minuten 58. Also nur Japaner findet man eigentlich in den oberen Rängen von dieser Kategorie. Es gibt zwei Nicht-Japaner mit guten Zeiten. Und das sagt eigentlich schon, wie schwierig das die Kategorie ist. Wenn es der Westen sich größtenteils auf ein paar wenige Ausnahmen nicht einmal getraut. Ich kann das jetzt einfach ein bisschen unterbringen, der News, weil das einfach alles gleichzeitig passiert ist. Mehr Details gibt es in der Speedrun-News und dann gibt es noch zwei Tool-Assisted-Runs, die es leider nicht mehr geschafft haben, die Deadline von der Speedrun-News. Aber wenn ich es in die nächste tue, dann ist auch wieder ein bisschen viel Zeit vergangen. Also warum nicht da von Ihnen reden? Man hat nämlich parallel zwei Thesen gemacht von den ersten zwei Super Monkey Ball Games, GameCube. Super Monkey Ball Serie ist ja vor allem bekannt für ihren extremen Schwierigkeitsgrad. Man tut so quasi die Levels steuern, in denen sich so Affen bewegen, die in einer Kugel sind. Ich weiss, es ergibt nicht so viel Sinn, aber der Punkt ist, dass die Levels so designt ist, dass sie zu 99% aus Abgrund bestehen und man muss da irgendwie zum Ziel schaffen. Und die meisten würden das nicht einmal durchspielen können, ohne am Wahnsinn zu verfallen. Und dann gibt es da so Leute, die das sogar speedrunnen. Und dann machen die so Sachen, wie dass sie sich an der Kante so Boosts geben, indem sie gerade noch nicht runterfallen und auf die Art ein bisschen schneller werden. Oder sie machen irgendwie Sprünge, machen, die nicht möglich sind, indem sie die Physik ausnutzen. Und dann hat man, seit es möglich geworden ist, ein bisschen, ja, Tool-Assisted Speedruns zu machen vom GameCube mit dem Emulator, hat man daran gearbeitet. Und jetzt sind die parallel fertig geworden für die erste und zweite Teil. Und man sieht jetzt, wie extrem optimiert eigentlich die Non-TAS-Rekords sind, weil in den meisten Levels ist die Verbesserung, die der TAS geschafft hat, weniger als eine Sekunde. Ja. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Aber es spricht so dafür, wie schwierig die Games zu runnen sind.
Ja, ich habe auch mal eins gespielt auf dem iPhone, aber nicht lange, weil ich habe gemerkt, dort ist eine totale Fehlkonstruktion. Dort spielt man nämlich das Level oder beziehungsweise Bälle mit so einem Gyrosensor, also in dem, dass man halt das iPhone vorne, hinten neigt, links, rechts.
Oh.
Und das Problem ist, zum Gas geben muss man es vorne neigen und dann sieht man gar nicht mehr auf dem Bildschirm drauf. Das heisst, in dem Moment, wo man vorwärts rollt, sieht man gar nicht, dass das Spiel ist eigentlich fast nicht spielbar.
Das ist natürlich eher suboptimal.
Ja.
Jedenfalls gibt es jetzt die total beeindruckenden Thesen. Die fangen also an bei den Experten-Stages und hören auf bei den Master-Stages. Und schlagen einfach jeden bekannten Rekord, so, was es gibt. Und ja, wer ja, denke mal, die verlinken wir, damit wir die auch sehen könnt. Weil, wenn ich sie dann echt Speedrun News bringe, dann ist es auch wieder ewig her und dann ist wieder Neues passiert.
Ja.
Was? Noch so von mir als News.
Da dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut doch einfach nerdybynerds.ch. Dort beim Audio-Podcast findet ihr dann unten dran in den Comments die entsprechenden Links dazu, um euch das anzuschauen. Mit dem wollen wir auch so ein bisschen den News-Teil abschliessen und wie schon letztes Mal noch ein bisschen gegen vorne schauen. Was könnt ihr da noch erwarten? Wie gesagt, Final Fantasy X und X-2 Remake, die kommen morgen, jetzt aus der Perspektive vom Tag der Aufnahme. Das könnt ihr euch sicher einmal so vormerken, wieso auch nicht. Eines sicher von den besten JRPGs, die es gibt. Wie gesagt, der Butch hat sich's geholt, ich habe mir's geholt, dann haben wir beide Titanfall auch noch geholt. Das heisst, in ein, zwei Podcasts werdet ihr noch ein bisschen etwas zu diesen Titeln erfahren. Denn im Moment läuft gerade noch GDC, bleibt dort ein bisschen dran. Vielleicht oder hoffentlich gibt es dort noch ein paar sehr, sehr tolle Neuerungen. Und dann kommt auch sehr gleich etwas, wo sich wahrscheinlich die halbe Welt drauf freut, gefühlt. Nämlich startet die 4. Staffel von Game of Thrones relativ gleich. Jetzt, Butch, du hast da so deinen Personal Countdown eingerichtet für die Staffel. Wann startet sie denn genau?
Ja, es geht noch 17 Tage von heute. Heute ist bei uns ja der 20. Also starten wird es dann mit der Episode Two Swords am 7. April. Das wird dann quasi Montag sein bei uns. Am Montag, am Morgen, am 2 in der Nacht. Ich glaube, die meisten werden nicht so brutal früh, weil das quasi gerade schon irgendwie schauen. Aber ich werde sicher ein Public Viewing machen bei mir im Hauptquartier von Nerdy by Nerds im Keller.
Gut, dann freuen wir uns schon mal auf das. Dann wären wir am Ende von der 34. Ausgabe vom Nerdy by Nerds Audio Podcast. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. An dieser Stelle natürlich einmal mehr die Werbung für unseren Blog nerdybynerds.ch. Schaut dort rein. Dort findet ihr auch weitere Links für unsere Präsenzen auf Facebook und Twitter. Ich kann es nur nochmal sagen, folgt uns dort auch für immer mal wieder ein bisschen kleinere Updates, die sonst nicht auf der Page landet. Also es lohnt sich. Dann bedanke ich mich wie immer natürlich hier bei meinen Mithosts, Andy und im Butch fürs dabei sein.
Bitte, bitte.
Gerne. Ja.
Also dann bis zum nächsten Mal, wie immer in 2-3 Wochen in alter Frische. Ich bin der Joey gsi. Macht's gut, zockt viel. Tschüss zusammen.
Eine schöne Woche.
Ciao zusammen.